Also ja, mir geht's grundsätzlich ziemlich gut. Natürlich ist das Gemüt ein bisschen bedrückend, aber klar, das liegt halt einfach in der Sache, wenn ein Sportler oder wenn ich nicht laufen kann, ist das irgendwie dann immer schon blöd für mich. Ist halt irgendwie auch meine Berufung, mein Leben, mein Job. Und ja, der Fuß ist mittlerweile wieder relativ gut abgeschwollen. Ich weiß nicht, man kann halt mal, ihr könnt ja gerne mal auf Instagram auf mein Profil schauen. Da ist halt zu sehen, dass meine linke Ferse zeitweise nach hinten raus Golfball groß angeschwollen war. Da hat sich eine große Entzündung gebildet. Mit der kämpfe ich halt schon seit den letzten, ja, so die letzten zwei Jahre. Immer mal mehr und mal weniger in der Ruhe nach den Wettkämpfen hat sich das immer gut zurückgebildet. Aber jetzt war es einfach an einem Punkt, dem ich selbst gesagt habe, ich kann damit halt einfach nicht mehr den Standard halten an Training.
Hinfallen, aufstehen und am Ende allen davonrennen. Tom Goschel hat als Leichtathlet schon alle Höhen und Tiefen miterlebt. Der Rostocker ist derzeit Deutschlands schnellster Marathonläufer und hat gute Chancen, bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dabei zu sein. Um das Ticket für die Sommerspiele in Japan zu lösen, muss der 27-Jährige allerdings noch etliche Qualifikationshürden nehmen und vor allem den Kampf gegen die Uhr gewinnen. Vorher unterzieht sich Gröschel noch einer heiklen Operation, um seine Schmerzen an der Ferse endgültig in den Griff zu bekommen. Ein langer, steiniger Weg, der einem Marathonlauf gleichkommt. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 8. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal mit dem Langstreckenläufer Tom Gröschel gesprochen. Eigentlich wollte ich mich ja mit Tom im Rostocker Leichtathletikstadion persönlich treffen, bis ich einen Tag vorher feststellte, dass er ja seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach Bochum verlagert hat. Bei der Laufgruppe des TV Wattenscheid um Trainer Tono Kirschbaum reifte er in den letzten zwei Jahren zu einem der besten Marathonläufer Deutschlands heran. Dadurch konnte ich den Podcast mit dem sympathischen Spitzensportler diesmal leider nur telefonisch aufnehmen. Der Spannung tat das aber irgendwie keinen Abbruch. Tom hat mir von seinen Anfängen als Leichtathlet in Mühl-Rosinen, seinen Lehrjahren als Cross- und Mittelstreckenläufer beim TC Fico Rostock und seiner Weiterentwicklung zum Marathonspezialisten erzählt. Dabei gab er mir auch spannende Einblicke in seinen Trainingsalltag und erklärte, was sich seit seinen deutschen Meistertiteln verändert hat. Außerdem erzählte er mir von seinem ungewöhnlichen Trainingscamp in Kenia und verriet, warum die Afrikaner seit Jahrzehnten zu den weltbesten Läufern zählen. Und jetzt viel Spaß beim Wellenrauschen Podcast Nummer 8 mit Tom Gröschel. Ja, heute im Wellenrauschen Podcast Tom Gröschel, Marathonläufer aus Rostock. Man kann es ruhig sagen, der derzeit schnellste Marathonläufer Deutschlands, rein von der Zeit. Ja, Tom, wir haben ja einige Nachrichten jetzt schon, die es mitbekommen haben über die sozialen Netzwerke. Hast es ja so ein bisschen verbreitet, dass es dir nicht so gut geht, dass du dich entschlossen hast zu einer OP. Sag mal aktuell, wie geht's dir? Was macht der Fuß und wann steht die OP an?
Also ja, mir geht's grundsätzlich ziemlich gut. Natürlich ist das Gemüt ein bisschen bedrückend, aber klar, das liegt halt einfach in der Sache, wenn ein Sportler oder wenn ich nicht laufen kann, ist das irgendwie dann immer schon blöd für mich. Ist halt irgendwie auch meine Berufung, mein Leben, mein Job. Und ja, der Fuß ist mittlerweile wieder relativ gut abgeschwollen. Ich weiß nicht, man kann halt mal, ihr könnt ja gerne mal auf Instagram auf mein Profil schauen. Da ist halt zu sehen, dass meine linke Ferse zeitweise nach hinten raus Golfball groß angeschwollen war. Da hat sich eine große Entzündung gebildet. Mit der kämpfe ich halt schon seit den letzten, ja, so die letzten zwei Jahre. Immer mal mehr und mal weniger in der Ruhe nach den Wettkämpfen hat sich das immer gut zurückgebildet, aber jetzt war es einfach an einem Punkt, dem ich selbst gesagt habe, ich kann damit halt einfach nicht mehr den Standard halten an Training, um mich halt noch weiter zu entwickeln. Also ich möchte halt, wäre gerne im Herbst jetzt nochmal einen noch schnelleren Marathon gelaufen und dann muss man natürlich immer sehen, dann muss man an vielen kleinen Stellschrauben nochmal drehen, um nochmal weiter nach vorne zu kommen. Und da habe ich mich dann irgendwann im Sommer selbst hinterfragt und gemerkt, okay, irgendwie komme ich gar nicht überhaupt an das normale Training, was ich so absolviere, heran. Dann war jetzt letzten Endes eigentlich der Schritt, im Hinblick auf das nächste Jahr jetzt die Reißleine zu ziehen zu gucken, was ist möglich oder was brauche ich, um da die Entzündung rauszukriegen. Und die Entzündung ist das eine, aber die Ursache für die Entzündung ist das andere. Und die Ursache ist halt einfach ein Knochenwuchs an der Ferse, der immer wieder die Achillessehne reizt oder den Schleimbeutel reizt. Und diese Ursache versuchen wir jetzt mit der OP zu beheben. Ich werde am 22.8. Operiert und dann 6 Wochen lang mit Krücken unterwegs und danach das Gehen wieder lernen, das Laufen wieder lernen. Wird bis Weihnachten andauern, denke ich.
Ja, ist dann doch schon ein langwieriger Prozess. Ist diese Belastung oder diese Dinge, die jetzt aufgetreten sind, die du ja schon länger mit dir rumschleppst, dann schon dem Training und der Wechsel auf die Marathondistanz geschuldet? Also, dass da einfach die Belastung einfach der letzten Jahre gesteigert ist? Oder hätte das auch so auftreten können?
Ja, das ist ja schon vorher aufgetreten. Also, ich sag mal, ich bin ja erst letztes Jahr im Frühling den ersten Marathon gelaufen. Und den Stiefel, also ich hatte die Probleme ja schon seit dem Winter zwischen 2016 und 2017. Hab dann 2017 schon mal eine Saison verloren und hab dort konservativ diesen Vakopet-Stiefel, also den bekommt man auch, wenn man sich die Achillessehne komplett reißt. Bei mir war sie längs gerissen. Aufgrund dieser Entzündung und dieses Fersensporn nennt man das im Volksmund. Und ich habe mich ja letztes Jahr im Frühling dazu entschieden, Marathon zu laufen, weil ich das als meine Chance gesehen habe, bei den Europameisterschaften teilzunehmen. Dass es letzten Endes mit dem Erfolg dann so wirklich so klappt, also dass ich dort dann erstmal beim ersten Marathon direkt deutscher Meister werde und dann bei der EM auch bester Deutscher mit Platz 11, war natürlich ein Traumstart. Ja. Die Probleme waren halt trotzdem da, also ich war jetzt nie schmerzfrei. Natürlich muss man sagen, Leistungssport ist halt einfach eine Gratwanderung und auch Marathonlauf und Marathontraining ist immer eine Gratwanderung zwischen ja Beständigkeit oder Bestehen der Belastung, Überstehen der Belastung und dann in die Verletzung abrutschen oder ins Übertraining. Also da gibt's halt viele, viele Probleme oder viele Sachen, die da mit reingehen. Und ich habe es jetzt zwei Jahre oder eineinhalb Jahre echt gut hinbekommen, das auch in einem Rahmen zu halten, in dem ich dann immer noch wieder trainieren konnte. Aber ja, jetzt habe ich mich halt schon um nochmal 90 Sekunden verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Und wenn ich mich jetzt nochmal weiterhin verbessern will, dann muss, wie gesagt, die Qualität im Training dann auch steigen. Und auch die Laufkilometer. Also ich laufe für einen Marathonläufer verdammt, verdammt, verdammt wenig Kilometer. mir wurde schon mal gesagt, ein richtiger Marathonläufer muss einen Wochenschnitt in der Vorbereitung von über 200 Kilometer haben. Also wenn ich zwischen 120 und 140 Kilometer die Woche, was für den Normalverbraucher ja immer noch übermäßig viel ist, da bin ich immer schon froh gewesen. Ich habe dann dementsprechend natürlich noch viele Radkilometer oder Stunden auf dem Rad und im Wasser verbracht, was man sicherlich dann auch ein Stück weit daran anrechnen kann. Aber trotzdem, ja, möchte ich halt auch, ja, als Läufer ist es halt naheliegend, dass man auch laufen möchte.
Ja, ja. Und du willst einfach weiterkommen, ne?
Weiterkommen. Ja, genau. Ich muss einfach ein Stück weiterkommen. Also es ist jetzt, ich möchte nicht auf der Stelle treten, ich muss mich halt einfach weiterentwickeln. Und dazu sehe ich mich jetzt halt einfach nicht in der Lage, deshalb die OP.
Genau. Genau. Jetzt machen wir vielleicht mal noch erstmal einen Schritt zurück, vielleicht für die Leute, die dich noch nicht so kennen. Du warst natürlich viele Jahre auf der Mitteldistanz, Langstreckendistanz unterwegs, also eben auf der Bahn unter anderem, aber eben auch, ich kenne dich besonders eben noch als Cross-Spezialist, viel im Gelände unterwegs gewesen. Erzähl mal, wie hat das mit deiner Laufleidenschaft angefangen? Du stammst ja aus Mühlrosin, aus der Nähe von Güstrow. Wie fing das bei dir an? Warst du schon immer Läufer oder kam dann das Laufen erst später dazu?
Angefangen hat es in der zweiten, sage ich mal, in der zweiten Klasse. In Güstrow gibt es diese sogenannten Kreisjugendsportspiele, einen Schulvergleichskampf innerhalb der Schulen in der Leichtathletik. Und da wurde meine Mutti, die war Zuschauen bei dem Wettkampf am Ende der ersten Klasse und wurde dort von meiner ersten Trainerin Sabine Beutling, die lange Zeit auch hauptamtliche Trainerin war beim LAC, wurde angesprochen und ja, so hat es angefangen. Meine Eltern sagen immer wieder mal als Ausgleich zur Schule hat das angefangen, der Sport. Ich bin einmal die Woche zum Training gegangen, direkt im Anschluss von der Schule Und ja, letzten Endes hat sich dann relativ schnell herausgestellt, weil ich dann auch mal zu Wettkämpfen gefahren bin oder auch mal lokal an meiner Schule ist zweimal im Jahr der sogenannte Heidberglauf und da bin ich dann gelaufen und da hat sich schnell herausgestellt, dass das Laufen, das längere Laufen anscheinend mir am meisten liegt. Nichtsdestotrotz habe ich immer in Kinder- und Schüleralter dann trotzdem noch alle anderen Leichtathletikdisziplinen gemacht. Also ich war auch schon bei deutschen Meisterschaften im Blocklauf, das heißt, ich musste auf der Höhe laufen und 100 Meter Weitsprung, Ballwurf machen. Also ich habe da wirklich auch eine breite Ausbildung genossen, was ich auch gut finde, wovon ich auch echt ein Verfechter bin, dass man Kinder nicht direkt schon zu früh in eine Spezialisierung steckt. Bin dann aber über den Trainer aus Rostock, Klaus-Peter Weiber, der mich dann schon ins Skilager mitgenommen hat, währenddessen ich aber noch in Güstrow in die Schule gegangen bin und auch dort im Verein war, ins Skilager mitgenommen, immer in den Winterferien. Hab dann quasi da so ein bisschen den Kontakt zu den Leistungssportlern aus Rostock hergestellt und auch zu der Trainingsgruppe. Und 2008 bin ich dann im Cross, also wirklich auch über den Cross, deutsche Meisterschaften, das war zweites Jahr B-Jugend, ja auf Anhieb Zweiter geworden bei den deutschen Meisterschaften. Und dann haben meine Eltern auch gesehen, okay, da steckt anscheinend ja mehr Potenzial. Ich war dann ja auch schon 17 oder fast 17. Ich war mit 14 auch mal zur Probewoche, danach war ich total tot, hatte das ganze Wochenende geschlafen, da wollten meine Eltern mich dann nicht dahin gehen. Aber mit 17 haben sie gesagt, okay, jetzt ist das vielleicht auch mehr abzusehen und auch das Potenzial und das Ganze einfach auch ein bisschen mehr zu sehen, dass es auch in eine weitere Richtung gehen kann. Hab die 10. Klasse nochmal gemacht, bin dann ans CAB gegangen, dort ins Internat, hab dort mein Abitur gemacht und ja, immer der Crosslauf war immer ein großer Bestandteil auch meines Trainings. Klar, wir sind in Rostock im Barnsdorfer Wald viel, eigentlich fast ausschließlich durch den Wald gelaufen. Und das hat mir immer schon besonders Spaß gemacht, mir vielleicht auch besonders gelegen. Und so habe ich das halt immer in der Herbstvorbereitung immer dann auch mitgenommen und war dann ja auch schlussendlich bisher viermal bei der Cross-Europameisterschaft. Ja. Und darüber hat sich vielleicht auch einfach schon der Weg. Dann war ich schon Langstreckenläufer, bin 3.000 und 5.000 Meter gelaufen, dann auch schon 10.000 Meter. Und so hat sich der Weg geebnet zu einer Marathondistanz. Und ich habe anscheinend ein gutes Gefühl, ein gutes Körpergefühl oder ein gutes Rhythmusgefühl für mich. Und das ist halt im Marathon manches Mal viel wichtiger als im Vorfeld die übelst krassen, schnellen, super intensiven Einheiten zu absolvieren, sondern man muss im Marathon halt wirklich ein gewisses Gefühl entwickeln und vielleicht ist das halt auch ein Stück weit so im Cross. Also im Cross muss man auch sehr gut haushalten einfach mit der Energie. Mhm. Und deshalb ist vielleicht der Cross noch das naheliegendste zum Marathonlauf. Ja. Ja, und so ist es dann bin ich 2016, nach dem Abitur 2012 habe ich bei der Polizei in Güstrow angefangen, bin dort immer noch auch in der Sportfördergruppe bei der Polizei. Die Ausbildung ist immer nur über Winter, war dann über Sommer freigestellt und auch da schon quasi Vollprofi. Hab dann 2016 nach Beendigung der Ausbildung den Schritt gewagt, weil es ist halt schwer im Langstreckenbereich jeden Tag alleine zu trainieren. Man misst sich immer nur mit sich selbst. Mhm. Was mir vielleicht, bin dahingehend vielleicht auch manches Mal zu ehrgeizig gewesen und hab dann manches Mal einfach über mein Niveau trainiert. Hab dann den Schritt gewagt nach Wattenscheid, weil ich hier die Trainingsgruppe auch schon gut kannte aus den Trainingslagern. Und ja, bin jetzt seit 2016 hier in Wattenscheid, fühle mich pudelwohl. Wir wohnen mittlerweile mit 5 Läufern aus meiner Trainingsgruppe in einem Haus.
Also eine richtige Läufer-WG, ja?
Genau, stehen morgens auf, schnüren die Schuhe und treffen uns vor der Tür und dann geht's direkt von der Tür aus los. Alles das, was nicht unter den Augen unseres Trainers passieren muss, machen wir halt von der Haustür aus. Das ist halt eine coole Erleichterung und es ist auch immer mal gut, in der Gruppe zu laufen, weil es hat jeder einfach mal einen anderen Tag, einen schlechten Tag oder auch mal einen besonders guten Tag. Und so gleicht sich das einfach ein bisschen aus. Man zieht sich in der Gruppe einfach ein Stück weit besser mit. Und wenn man international guckt, ist es halt letzten Endes so. Also auch so, dass die Sportler international sich auch zu großen Gruppen zusammenfinden. Also die Afrikaner sowieso, aber auch mittlerweile auch alle anderen.
Da,
da kommen wir gleich noch zu den Afrikanern. Nur noch mal eine Frage. Jetzt hast du alles super schön zusammengefasst. Da habe ich mir schon mal sechs Fragen gespart. Zu Familie, gab es irgendwie schon, dass du da so im positiven Sinne vorbelastet warst, dass aus der Familie schon du aus einer sportlichen Familie stammst, oder war das gar nicht so, das ist dir einfach so in die Wiege gelegt worden?
Ja, doch, also das stimmt schon. Also meine Eltern waren beide auch Läufer, aber zu Schulzeiten, und haben dann halt, haben in der DDR dann in Güstrow auch im Sportverein Sport gemacht, aber es hat sich dann halt auch, ist dann halt natürlich mit Beendigung der Schule, hat sich das natürlich mit Ausbildung und Arbeit und Studium ist das natürlich dann, ist das zu Ende gegangen. Aber ja, meine Mama war sogar einmal bei einer DDR-Meisterschaft über 800 Meter. Und mein Papa ist damals war es ja Bezirksmeisterschaften gelaufen, und auch die beiden sind schon, oder auch mein Papa, die sind beide auch, gerade mein Papa speziell ist auch schon gerne Cross gelaufen, also da kommt die Verbindung wahrscheinlich dann doch daher.
Ich würde noch mal eine Frage zu deinen Lehrjahren, wenn man so will. Klar, du hattest viele Trainer, oder deine erste Trainerin hast du angesprochen, deinen zweiten Trainer Klaus-Peter Weipert, der ja hier in Rostock auch bekannt ist, hat viele Läufer betreut, auch Triathleten auch, glaube ich, zum Teil beim TC Fico. Welchen Anteil hatte er sozusagen an deiner Entwicklung, dass du da wirklich ab 2008, kann man ja sagen, wo du dann auch an die Sportschule kamst, nochmal sozusagen einen Sprung gemacht hast? Das war ja, denke ich mal, dann wirklich der Weg in den Leistungssport für dich, ne?
Genau, also ja, das ist natürlich, also ich kam wirklich von einem aus einem Dorfverein, wo ich schon gesagt habe, dass wir halt ein allgemeines Training bevorzugt haben, dann war da vielleicht schon der federführende Mann, mein jetziger Physiotherapeut, wenn ich zu Hause bin, Dirk Bockelmann, der selbst damals noch viel gelaufen ist in Güstrow, der hat dann schon hat mir dann einmal die Woche, bin ich mit ihm dann halt habe ich dann mal einen Dauerlauf gemacht, aber natürlich der Umstieg und der Weggang aus Güstrow dann hin zur Sportschule, wo das Training halt einfach vervierfünffacht wurde, war natürlich dann enorm. Hat mich Klaus-Peter Weipert, also auch für mich auch genannt Trainer, auch immer noch, so wird er halt auch immer noch genannt.
Respektperson.
Genau, Trainer hat mich dann immer noch, hat mich dahin vielleicht auch geformt, dass er mir gezeigt hat, dass ich auch nicht immer nur mit Laufen, das war ja gerade auch das Steckenpferd von Ulrike Maisch, die ist ja auch nicht viel gelaufen, trotzdem Marathon-Europameisterin geworden. Ja. Man muss nicht immer nur viel laufen, wenn man das allgemeine Training drumherum intensiv und auch umfangreich gestaltet, und das habe ich dort auch gelernt. Wir waren in Trainingslagern in St. Moritz, wo ich jetzt in diesem Sommer auch wieder war, habe mich dort sogar mit ihm getroffen. Mit Wandern und Aquajoggen und Radfahren kann man halt gerade als Marathonläufer eine so große Basis schaffen, dass man nur noch die Spitze oder die intensiven Einheiten dann wirklich laufspezifisch machen muss. Und das ist wahrscheinlich so das, was ich da am meisten mitgelernt habe. Hat mir super viel Spaß gemacht in Rostock. Ich hatte halt bis zum Abitur auch eine super geile Trainingsgruppe. Aber dann haben natürlich viele den Weg gewählt, Studium und halt den Sport halt einfach hinten angestellt. Meine Trainingsgruppe hat sich dann einfach so dezimiert, dass ich letzten Endes halt meine Trainings halt fast ausschließlich alleine machen musste, was mir dann irgendwann den Spaß genommen hat. Ein Trainer kann noch so nett sein und kann so viel versuchen, mit Rad mitzukommen oder beim Aquajoggen am Beckenrand stehen oder mitlaufen und mit mir erzählen, aber das Training miteinander ist halt einfach noch ein anderes Ding, und deshalb habe ich mir dann irgendwann schon dazu entschlossen, nachdem ich schon mehrere Trainingslager mit der Wattenscheider Trainingsgruppe gemacht hatte und meinem jetzigen Coach, war es halt einfach der Schritt. Also er hat da sicherlich einen großen, großen Anteil dran, das muss ich auf jeden Fall sagen, weil das ist halt einfach, sag ich mal, zwischen Jugend und dem Erwachsenen Training und auch Leistungssport ist halt ein riesig großer Schritt. Also auch, es ist halt super schwer im Langstreckenbereich den Sprung zu schaffen, von Jugend-Juniorenbereich dann in den Erwachsenenbereich, weil gerade als Langstreckler braucht man ganz viele Trainingsjahre, ganz viel Erfahrung und auch halt auch wirklich den Umfang an Training. Und da ist man halt nicht, sag ich mal, wie ein vielleicht ein Sprinter oder andere Disziplinen in der Leichtathletik, die können halt schon mit Anfang 20, können die schon den Sprung direkt in die Weltspitze schaffen, es sei denn, man ist so ein Ausnahmetalent wie beispielsweise Konstanze Kloster, die das schafft, oder Alina Reh. Aber im Männerbereich möchte ich sagen, ist das Niveau einfach ein anderer Bereich. Und der Langstreckenbereich, gerade der Weltrekordler beispielsweise im Marathonlauf, der war schon immer richtig krass gut, war auch schon Weltmeister 2003. Aber im Marathonlauf hat er ja seine Blütezeit auch erst jenseits der 30 erreicht. Ja. Deshalb ist der Weg dahin halt. Ich habe das bei der Polizei auch schon mal so gesagt, ich muss noch reifen, habe ich gesagt. Da sind meine Vorgesetzten so ein bisschen in Gelächter ausgebrochen. Da musste ich das ein bisschen erklären, habe gesagt, naja, wenn ich jetzt mit Mitte 20 sage, ich muss noch 5 Jahre trainieren oder 4, 5 Jahre trainieren, um überhaupt dahin zu kommen in das richtige Marathonalter, um da mich dann zu entwickeln, dann ist das halt so. Dann muss man mir vielleicht auch das Vertrauen schenken. Jetzt habe ich es glücklicherweise schon mal bewiesen. Ich hoffe, dass kann ich auch noch weiterhin unter Beweis stellen. Ja.
Die Gründe hast du eben genannt, für den Weggang aus Rostock ist total nachvollziehbar für mich. Und im sportlichen Bereich, sag ich mal, ist das dann, sagen wir mal, üblich, dass wenn man jetzt sozusagen ein paar Jahre über die Mittellangdistanz, also auf der Bahn, absolviert hat, dass man sagt, okay, man will jetzt den nächsten Schritt gehen und auf die Halbmarathondistanz beziehungsweise Marathondistanz gehen, weil ich habe auch gesehen, viele ehemalige Mitstreiter von dir aus Wattenscheid oder von wo auch immer, die früher mit dir auch auf der Bahn Konkurrenten von dir waren, sind jetzt auch im Marathon von dir Konkurrenten. Ist das dann so der übliche Weg oder sagt man einfach auf der anderen Seite, ich komme jetzt hier auf der Mittel- und Langstrecke einfach nicht mehr weiter in dem Sinne, was jetzt meine Zeiten betrifft, aber im Halbmarathon und Marathon sehe ich noch viel Potenzial für mich.
Genau, das ist der richtige Weg. Es gibt natürlich da super unterschiedliche Typen. Also es gibt Typen, die können auf der Bahn halt einfach besser performen und dann gibt es halt Leute, die können vielleicht im Straßenlauf dann einfach mehr Potenzial ausschöpfen und das ist bei mir definitiv so. Also im Vergleich sind meine Bahnzeiten und Bestzeiten auf der Bahn sind ehrlich gesagt ziemlich schwach im Verhältnis zu dem, was ich jetzt im Marathon aufgestellt habe. Da wenn ich mich da mit anderen Leuten vergleiche, müsste ich da auf der Bahn deutlich schneller laufen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, weshalb das so ist. Ich kann mich anscheinend finde ich auf der Straße einfach ein bisschen besser in meinen Schritt und kann mich da vielleicht auch mehr verausgaben. Ist vielleicht für den Kopf auch eine andere Sache. Aber da gibt's halt auch echt Leute, bei denen das ist andersrum. Mhm. Sind auf der Bahn richtig gut und denken dann, okay, jetzt habe ich das ausgereift, jetzt gehe ich aber einen Marathon laufen und schaffen es da dann das Ganze nicht so umzusetzen. Aber bei mir hat das halt einfach andersrum deutlich besser geklappt und das ist so der normale Weg. Aber es wird immer Leute geben, die auch sagen, nee, Marathon niemals. Also
ja. Es ist dann einfach eine Typfrage.
Genau, das muss halt jeder für sich selbst herausfinden und anscheinend habe ich mit Straßenlauf und vielleicht auch gerade über den Cross einfach auch da eine gute Veranlagung.
Okay, ich fasse jetzt mal kurz nochmal das letzte Jahr oder beziehungsweise was die Leute jetzt vielleicht noch nicht wissen zusammen. Also du bist dann bei deinem ersten Marathon auf Anhieb in Düsseldorf deutscher Meister geworden in 2:15:20. Dann folgte der starke 11. Platz, das war ja automatisch die Quali für die EM in Berlin im gleichen Jahr. Da hast du das ja im Prinzip nochmal bestätigt. Bester Deutscher, 11. Platz, 2:15:48. Und als dann diese ersten Erfolge kamen sozusagen, sehr früh muss man ja sagen, andere müssen wahrscheinlich erstmal, könnte ich mir vorstellen, 10, 20 Marathons laufen, bis sie auf solche Zeiten kommen oder vielleicht noch mehr. Du hast das fast aus dem Stand heraus da hingelegt. Warst du selber ein bisschen überrascht, dass es dann gleich so stark war?
Ja, na klar war ich überrascht. Also ich bin nach Düsseldorf gefahren letztes Jahr, letzten Endes einfach, um mir hinterher nicht selbst vorwerten zu müssen. Ich hätte es nicht versucht, mich für die EM zu qualifizieren, weil auch das Frühling letztes Jahr, der war eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Also ich bin im Januar in Kenia gewesen, konnte nicht rennen, habe meine Leute nur mit Rad begleitet, bin stundenlang Rad gefahren, habe im Februar mehr Therapie, habe mehr Stunden beim Arzt gesessen, als ich eigentlich trainieren konnte, habe im März wieder angefangen mit dem Lauftraining und habe dann eigentlich gedacht, okay, was soll's. Ja genau, dann bin ich in Hannover vorher, wie auch dieses Jahr, dann Anfang April einen Halbmarathon gelaufen.
Yeah.
Und der war okay. Und da bin ich Vierter geworden bei den deutschen Meisterschaften. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was soll ich? Also ich habe jetzt einfach nichts zu verlieren. Ich versuche es einfach. Ich stelle mich einfach hin. Und dann bin ich einfach aus dem Grund, bin ich dann zum Start gefahren in Düsseldorf. Kurzfristig mehr oder weniger angemeldet. Okay, mein Trainer war bis zum Start eigentlich nicht davon überzeugt, dass ich das mache. Mhm. Aber ich habe mich dann einfach durchgesetzt und habe gesagt, ich versuche das einfach. Und ja, war dann halt einfach der Tag der Tage, hab's geschafft, bin durchgelaufen, hab 1,5 Kilometer vom Ziel noch den bis dahin führenden Deutschen eingeholt. Und ja, es war halt einfach ein total verrückter Tag. Ich hab's echt nicht glauben können. Ist immer noch ein bisschen Wirr in meinem Kopf, dass ich das irgendwie hingekriegt hab. Und dann zur EM, muss ich sagen, habe ich dann echt gut krass, also wirklich auch gut trainiert. Und da war schon für mich dann auch abzusehen, okay, sicherlich mit den äußeren Bedingungen und einem Meisterschaftsrennen ohne Tempomacher, ohne ein großes Feld, ist es halt schwieriger, eine gute Zeit zu laufen, aber dass ich halt fast dieselbe Zeit, also 28 Sekunden, wenn ich im Vergleich mir die Zeiten, die Bestzeiten angeschaut habe von den meisten, die da rundherum um mich gelaufen sind, die sind deutlich hinter ihren Bestzeiten gelaufen und ich habe da für mich anscheinend ziemlich guten Tag erwischt, bin da auch gut mit der Hitze klargekommen und war dann bester Deutscher, war natürlich ein krasses Erlebnis in Berlin und ja, hat mich natürlich motiviert, da noch weiterzuarbeiten und so habe ich halt auch dieses Jahr dann begonnen, war wieder in Kenia, war wieder in Hannover beim Halbmarathon und bin dann wieder in Düsseldorf an den Start gegangen und konnte mich dort ja dann wiederum um nochmal eineinhalb Minuten verbessern auf 2:13:48 und, nee, 49, glaube ich.
Warte, ich gucke, 49.
49, genau. Also war dann wiederum dann der Gesamtsieg dann noch bei dem Marathon, war natürlich wiederum eine krasse Überraschung und ja, letzten Endes muss man dazu sagen, im Leistungssport, also auf dem Niveau, hat man letzten Endes nur zwei, wenn man das Jahr richtig, richtig doll splittet, hat man vielleicht die Chance, drei Marathons zu laufen. Aber man sagt im Leistungssportbereich grundsätzlich Frühlingsmarathon, Frühjahrsmarathon und Herbstmarathon.
Mhm.
Und deshalb ist da nicht so viel Zeit, sag ich mal, noch 20, 30 Mal vorher zu üben. Mhm. Sicherlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich so krass einsteige und dass ich mich dann auch noch so im zweiten Mal in Düsseldorf dann wiederum so verbessere. Aber ich habe das Training einfach auch ein bisschen intensiviert und habe dann geschafft, auch ein paar mehr Kilometer zu laufen. Ja, jetzt ist es natürlich leider wieder ein kleiner Rückschlag, aber gut, das gehört halt einfach auch mit dazu. Mhm. Also ich kenne wenige Leute, die solche Ausfälle nicht immer mal trotzdem hatten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in der Laufszene ist dieses Jahr echt der Wurm drin. Also da gibt es viele Leute, die verletzt sind. Mein Mitbewohner hat auch gerade einen Gips gehabt. Also da haben wir hier geteiltes Leid, sage ich mal.
Ja, okay. Könnt ihr euch ein bisschen gegenseitig aufbauen, sozusagen. Was hatten, ich sag mal, gerade bei diesen Marathonveranstaltungen oder Halbmarathonveranstaltungen, die haben ja mitunter auch eine größere öffentliche Wahrnehmung, ne, als jetzt vielleicht ein 3000 Meter Lauf oder wie, kommt natürlich auch mal drauf an, aber du weißt, was ich meine. Haben die Erfolge für dich dann auch was geändert, was jetzt die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit, vielleicht auch die finanzielle Aufmerksamkeit von Unternehmen, hat das für dich was verändert?
Also die mediale Aufmerksamkeit ist definitiv gewachsen. Also klar, mit einem Marathon-Debüt und dann direkt deutscher Meister werden und auch Platz 11 bei der EM, das sorgt natürlich auch medial für Aufmerksamkeit. Da habe ich mich auch bin ich immer noch im Lernprozess, also da war ich auch echt erstaunt. Klar, beim Stadtmarathon, der nicht richtig krass groß ist, aber es sind halt so mindestens so Hannover ist Halbmarathon und Marathon an einem Tag, sag mal, da kommen halt locker 10.000, 15.000 Menschen stehen da der Linie und auch dann ist es interessant, dass auch der Hobbysportler sich dafür interessiert, wer dann vorne das Ding gewonnen hat und wer da vorne gelaufen ist. Und so hat man halt einfach einen, da haben auch Hobbyläufer einfach einen ganz anderen Bezug dazu. Die stehen halt einfach auch im Prinzip an derselben Linie mit mir oder mit anderen Profisportlern und das schafft eine andere Verbindung, als wenn man von außen, meinetwegen auch für den wirklich interessierten Leichtathletik-Fan, der dann ins Stadion geht und jemand dann auf der Bahn laufen sieht, es ist immer ein Unterschied dazu, als wenn derjenige an derselben Linie steht und dann dasselbe Rennen bestreitet. Der weiß halt einfach, kann sich einfach viel mehr auch ein Stück weit hineinversetzen. Der weiß auch, dass es bei Kilometer, ab Kilometer 30 beim Marathon sehr, sehr schwierig wird und der kennt die Strecke und kann halt das Ganze drumherum dann viel mehr nachvollziehen. Und da hat sich glaube ich, schon auch viel getan. Ja, so Sponsoren oder finanziell sind die Rennen natürlich für mich auch lukrativer, weil ich werde eingeladen, ich bekomme immer ein kleines Antrittsgeld, es werden Prämien ausgeschüttet, das ist auf der Bahn nicht so. Das ist auf der Bahn halt wirklich nur auf Welt oder, sag ich mal, auf europäischer Ebene wirklich so, dass da noch Preisgelder ausgeschüttet werden. Aber da, so weit bin ich nie gekommen auf der Bahn, dass ich in solche Regionen vorgestoßen bin. Das ist jetzt auf der Bahn halt einfach anders. Und in Deutschland ist es auch echt cool, weil die deutschen Veranstalter sich auch immer echt bemühen, auch deutsche Starter an die Startlinien zu bekommen. Und da gibt's dann immer noch einen, sag ich mal, einen extra Obolus, wenn man dort an die Startlinie tritt. Das macht natürlich das Ganze für mich dann auch lukrativer. Sponsorentechnisch hat sich da ehrlich gesagt nicht so viel getan. Also da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Ist aber mittlerweile echt schwierig geworden, weil die sozialen Medien ziehen halt einfach Influencer, einfach, die ziehen halt einfach mehr als so mancher, so mancher Sportler mit der Begründung, naja, jeden Tag ein Post auf Instagram. Mehr bringt halt mehr Aufsehen oder ja, mehr Reichweite, wie man das heutzutage so sagt, als ein Sportler, der sich irgendwo an die Startlinie stellt. Ich werde mit denen immer verglichen, wirklich nur das Mediale wird immer damit verglichen und bin ich halt als Sportler, gerade ich da halt einfach schnell ins Hintertreffen, weil.
Ja, aber es zeigt ja, wie die Gesellschaft tickt, ne?
Ja, genau. Für mich steht halt einfach der Sport im Vordergrund und nicht meine Instagram-Follower. Und das ist halt aber leider heutzutage die Währung, mit der man heute bezahlt oder mit der man halt heute vor Sponsoren tritt. Und ich bin schon froh, dass ich, wie gesagt, der Physiotherapeut aus Güstrow, Dirk Bockelmann, der unterstützt mich. Ich kann jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, bei dem auch die Siege. Das sind halt einfach so lokale Sachen, die mir wirklich auch helfen. Und natürlich meine Arbeitgeber, die Polizei Mecklenburg, ohne die wäre es halt einfach gar nicht möglich. Ja. Ich meine, ich bin freigestellt, werde weiterhin bezahlt und gerade Marathonlauf ist halt echt auch zeitaufwendig. Also ich bin halt jeden Tag 2 bis 3 bis 4 Stunden im Training mindestens beschäftigt. Dazu noch Regeneration, Physiotherapie und Ganze drumherum, die Trainingslager, da ist halt einfach nicht viel Zeit, um was anderes zu machen. Deshalb bin ich da auch echt dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Und auch in den Jahren, in denen ich noch nicht unter Beweis stellen konnte, dass es mal was wird, haben die mir halt die Stange gehalten und haben das Vertrauen gegeben. Und deshalb ist es jetzt halt cool, halt einfach da ein Stück weit auch das zurückzugeben und denen zu zeigen, die haben da halt auch auf das richtige Pferd gesetzt.
Ich könnte das jetzt auch noch wieder vertiefen und mich darüber aufregen. Ich habe ja auch tagtäglich mit Fußballern zu tun, die vielleicht nicht unbedingt in der ersten Liga spielen und trotzdem sehr, sehr viel Geld verdienen. Und das ist das alte Thema, dass die sogenannten Breitensportarten, Triathlon, Laufen und wegen mir auch Rudern oder Kanu, dass die sehr, sehr viel, die Athleten sehr, sehr viel investieren müssen, um in ihrer Sportart überhaupt erstmal zur deutschen, zur europäischen und zur internationalen Welt oder zur Weltspitze aufzurücken und dafür nur einen Bruchteil von dem verdienen, was ein Fußballer verdient. Das ist dir auch klar. Aber mit deinen Erfolgen, die du jetzt schon hast, würde man sich mehr ein bisschen erhoffen, ne?
Ja, also ich sag mal, ich mache den Sport ja nicht des Geldes wegen, sondern halt eigentlich auch, also weil es halt einfach der Sport ist und sicherlich weiß ich, dass ich war in Rostock in der Sportschule und ich war auch da mit Fußballern in einer Klasse und der Kreis ist ziemlich klein oder der Kreis schließt sich wieder hier in Bochum. Tom Weiland, ehemaliger spiele auch bei Hansa, spielt mittlerweile zweite Liga hier in Bochum. Und dann sehe ich halt, wie die trainieren und dann sehe ich natürlich, bekomme ich da natürlich auch ein bisschen mehr mit, weil ich das natürlich hier dann lokal auch verfolge. Aber gut, damit darf man sich halt einfach nicht vergleichen. Ich bin mir schon bewusst darüber, dass die halt auch einfach mehr Geld bekommen und ich will aber, bin darüber jetzt auch, also ich ist jetzt kein riesiger Neid da oder so. Ja. Ich muss manchmal nur einfach darüber lachen, wie die sich selbst darstellen, beziehungsweise wie die Darstellung in der Öffentlichkeit ist, was hartes Training angeht und auch sicherlich muss man dazu sagen, die stehen jedes Wochenende auf dem Platz und haben da ihre Punktspiele. Da ist halt auch ein Fulltime-Job, aber Intensität an Training und das Ganze drumherum angeht und auch was organisatorisch zu machen ist, davon haben halt Fußballer gerade gar keine Ahnung. Ich meine, da die sind halt einfach in ihrer Mannschaft und da wird drumherum alles organisiert, die brauchen sich um nichts kümmern und das ist halt in Individualsportarten einfach anders. Also ich muss mir meine Trainingslager mehr oder weniger selbst organisieren, ich muss mir meine Physiotherapie alleine organisieren, meine Sponsoren, ich muss da vielerlei Sachen machen außerhalb des Sports, des eigentlichen Trainings, die halt so eigentlich gar nicht nicht unbedingt immer zu sehen sind. Aber das gehört halt einfach dazu und darüber bin ich mir aber schon von vornherein bewusst gewesen, dass das so ist und dass das so sein wird. Deshalb ist da jetzt auch keine Traurigkeit oder kein Neid irgendwie da, dass das jetzt so ist. Damit habe ich mich halt einfach arrangiert und ich hoffe halt einfach, dass ich noch ein bisschen schneller laufen kann und irgendwann, sage ich mal, bin ich auch an einem Punkt, dass ich da dann genügend oder so viele Sponsoren habe, dass ich da
gar nicht mehr drüber nachdenken brauchst.
Genau, dass ich da halt auch einfach froh bin. Ich kann mich so auch über Wasser halten, das ist alles gar kein Problem, aber ich bin jetzt auch nicht mehr Anfang 20, wo ich jetzt nur noch jeden Cent, den ich im Sport, den ich von der Polizei bekomme, in den Sport investieren möchte. Aber gut, bin ich halt immer noch am Arbeiten und ich denke mir halt einfach, wenn jetzt ein Sponsor mir wieder eine Absage erteilt, dann sage ich, okay, jetzt laufe ich beim nächsten Marathon wieder nochmal schneller und dann wird das Angebot oder wird meine Anfrage noch wieder ein Stück weit wachsen und nicht auf demselben Niveau bleiben.
Ja.
Und ich begegne dem Ganzen einfach ein Stück weit mit Trotz.
Ja. Das finde ich gut und ich finde auch gut, dass du bei dir bleibst und auf dich schaust und ich wollte bloß nochmal bewusst diesen Vergleich anstellen und das Problem haben ja viele Individualsportler. Lass uns mal noch schnell über dein Training reden. Ich meine, zu deinem Trainingpensum hast du vorhin schon was gesagt, auch schon im Vorgespräch, dass du gar nicht so viel trainierst, wie eigentlich ein richtiger Marathonläufer trainieren sollte und dass du aber da langsam auch hinkommen willst und musst, um eben auch deine Zeiten zu verbessern. Hast einige Trainingslager auch in diesem Jahr gehabt, in Kenia und in den USA warst du gewesen, auch in St. Moritz zuletzt. Mich interessiert natürlich, also Trainingspensum, kannst du ja noch mal ein, zwei Sätze sagen, wie als Marathon-Profi oder Profiläufer am Tag so abspult. Und mich interessiert natürlich, wie war es in Kenia? Welche Erfahrungen hast du dort gesammelt?
Ja, also kommen wir erstmal zum Trainingspensum. Also grundlegend muss ich sagen, ich laufe nicht so viel. Das heißt, ich habe nicht so viele Laufkilometer, aber jede andere Trainingsform, die ich noch bestreite, also Aquajoggen oder auch Radfahren, natürlich immer deutlich zeitintensiver. Deswegen habe ich wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen Marathonläufern habe ich wahrscheinlich gemessen an Trainingszeit, bin ich da wahrscheinlich wohl über dem Durchschnitt, möchte ich sagen. Aber gemessen an den Laufkilometern bin ich da deutlich unter dem Schnitt. Also ich habe, sagen wir mal, in der normalen Trainingswoche sind es wahrscheinlich 12 bis 13 Einheiten. Das heißt eigentlich Montag bis Samstag zwei Einheiten, das heißt jeden Tag zweimal und manchmal in der Woche, einmal in der Mitte der Woche noch nur eine Einheit am Tag und Sonntag ist halt so der klassische Long Run, da hat man dann halt eine lange Einheit, das ist dann ein Dauerlauf von, ja, sag ich mal, anfänglich 25 und am Ende sind es wohl auch 35 Kilometer, die ich da dann absolviere. Und ja, in Summe komme ich dann auch, in Spitzenwochen habe ich trotzdem knapp 180 Kilometer gehabt. aber zusätzlich dazu halt noch, ja, im Schnitt so 4 bis 5 Stunden Alternativtraining dazu, das heißt Radfahren oder Aquajoggen. In der Spitze darum, also wenn ich in den Wochen, in denen ich weniger laufe, ist natürlich die Betätigung in anderen Mitteln dann deutlich höher. Da habe ich wahrscheinlich so eher 10 bis 12 Stunden alternativ und nur 120 Kilometer Lauf. Aber das ist halt wirklich dann auch zeitintensiver. Also ich rechne eigentlich grundsätzlich immer die doppelte Zeit, also gemessen jetzt, also beispielsweise ich laufe 15 Kilometer. 15 Kilometer ist für mich ein normaler Dauerlauf, das ist ungefähr eine Stunde. Das heißt, um einen 15 Kilometer Dauerlauf mit einem anderen Trainingsmittel zu ersetzen, muss ich das mindestens doppelte machen. Das heißt, mindestens 2 Stunden Radfahren oder 2 Stunden Aquajoggen. Und dementsprechend ist das dann zeitlich dann noch wiederum mehr Aufwand. Und dazu kommen noch Einheiten wie Krafttraining und auch noch eine Sprinteinheit und auch Tempoläufe. Also da, das ist halt viel, super vielseitig. Und da gehen auf jeden Fall in der Woche viele Stunden ins Land.
Ja, und absolviere. Und wie du sagtest im Eingangsgespräch, das ist ja für dich einfach aufgrund der Vorbelastung an deiner Achillessehne der, wenn man so will, dein Weg, um einfach die Grundkondition oder einfach die Grundfestigkeit dir zu erarbeiten, also eben mit Aquajogging beispielsweise, mit Fahrradfahren und so weiter.
Genau, ja, also das ist halt einfach so mein, vielleicht auch noch ein bisschen ein Stück weit aus Rostock mitgebracht nach Bochum, weil ich bin, glaube ich, auch ich bin eigentlich der Einzige in meiner Trainingsgruppe, der das in dem Maß auch so durchzieht. Die meisten, viele verzagen halt irgendwann nach einer Stunde Radfahren, denken sich die meisten, jetzt ist aber auch wieder gut und ich sitze dann halt einfach noch eine Stunde drauf. Das ist halt so mein Talent. Ich kann mich da halt lange und viel auch anderweitig beschäftigen und auch anderweitig Sport machen. Und letzten Endes hat das halt einfach Ausdauer, Sport. Letzten Endes der Körper, dem ist es grundsätzlich ja egal, in welcher Form er belastet wird. Es ist für den Stützapparat halt aber einfach besser, für die Knochen nicht so viel zu laufen, zumindest ist meine persönliche Erfahrung. Bringt es mir mehr, wenn ich halt einfach mehr drumherum trainiere und weniger laufe. Natürlich schlägt mein Herz trotzdem fürs Laufen, das ist ja gar keine Frage, aber ich muss da halt einfach den Mittelweg finden, um halt genau das auszubalancieren zwischen Verletzung oder Belastung und auch Ermüdung und halt dann wirklich diesen regenerativen, lockeren Einheiten. Ich habe immer alles Intensive, alles, was laufspezifisch auch wirklich intensiv sein soll, habe ich läuferisch gemacht und alles, was regenerativ oder auch einfach nur für den Stoffwechsel oder für den ganzen Organismus sein soll, das habe ich dann einfach auf Rad oder auf dem Rad oder im Wasser gemacht und bin damit jetzt auch ziemlich gut gefahren und es ist auch international, muss ich sagen, ich gucke natürlich auch immer mal ein bisschen über den Tellerrand, international mittlerweile auch weit verbreitet, dass nicht nur immer noch gelaufen wird. Klar, in Afrika, sind die Leute, die haben halt nicht viel, also die sind froh, wenn sie ordentliche Turnschuhe haben, also in Kenia speziell. Da ist natürlich die Möglichkeit, dass die alternativ trainieren, die ist halt einfach fast nicht gegeben. Ja. Deshalb sind die halt einfach auch nur weil läuferisch unterwegs. Also in dem Camp, in dem ich war, in einem Hotel von einem Belgier, da haben wir sogar auch Spinningbikes gehabt und auch ein Laufband und auch ein Stepper, sage ich mal. Also ein Fitnessstudio, was überdurchschnittlich gut ausgestattet war für afrikanische Verhältnisse. Und da konnte ich natürlich trotzdem viel Radfahren, das hat mir dann trotzdem auch geholfen. Aber grundsätzlich alle anderen laufen da halt einfach nur. Also das ist halt da geht die Sonne auf und sobald die Sonne aufgegangen ist, kurz nach 6, stehen die Leute an der Straße und dann wird sich getroffen und dann laufen die Afrikaner in einer riesigen Gruppe los, machen da ihren Dauerlauf oder ihr Fahrtleck, also Tempoläufe, sonst was. Und dann gehen sie danach wieder nach Hause, legen sich ins Bett und abends, nachmittags wird dasselbe nochmal gemacht, es wird wieder gelaufen.
Also ein sehr monotoner Tagesablauf, klar, das hat auch was mit den Bedingungen zu tun. Ansonsten, ich hatte jetzt auch neulich mal ein Interview mit dir gelesen, Es sind schon ein paar Dinge anders, abgesehen von der Ausstattung, aber sie gucken wohl auch nicht so auf die Zeiten, hattest du irgendwie gesagt, ne? Oder auf die Längen, auf die Streckenlänge am Tag. Da wird einfach gelaufen, das ist Bestandteil des Lebens und ja, und trotzdem sind sie ja ziemlich gut oder Weltspitze.
Genau, also ja, also man muss dazu sagen, da gehören natürlich, da zählen noch ganz andere, andere Faktoren da rein. Also erstens sind die es ist auch ein Urvolk, also es gibt da ja auch in Kenia verschiedene Völker und das Volk, in dem, aus dem die meisten Läufer stammen, das sind Kalenjin, nennen sich die, das ist auch, ist halt einfach ein Stamm. Und die sind grundlegend, sind das auch flachlebende Menschen, also das heißt, die kommen eigentlich auch aus dem Flachland. Die sind aber aufgrund der Hitze in Afrika, sind die in dieser Hochebene in Kenia, in Eldoret, also Eldoret ist der Flughafen und die nächstgrößere Stadt und dann E10 speziell selbst ernannt zum Home of Champions. Da sind die dann hochgezogen und sie haben halt so wie ich auch den Effekt, dass wenn sie dort hochgehen, haben sie einfach mehr Probleme, weil die Luft dort dünner ist. Klar. Man trainiert da auf 2400 Meter Höhe und die haben aber auch diesen immer noch diesen sogenannten Höheneffekt. Das heißt, die trainieren da oben unter Sauerstoff Verringerung und kommen dann runter aufs Ziellevel, also nach Europa und können dann einfach besser laufen, weil sie einfach, der Körper einfach gewohnt ist, mit weniger Sauerstoff klarzukommen. Richtig. Dazu muss man sagen, die Afrikaner haben halt grundlegend ein anderes Last-Kraft-Verhältnis. Das heißt, sie sind kleiner, meistens kleiner, haben einen kürzeren Oberkörper und längere Extremitäten. Ja. Dazu natürlich auch noch stärkere Sehnen, einen stärkeren Sehnapparat und einfach auch ja, eine andere Muskulatur. Das heißt zum Beispiel beispielsweise ihre Füße sind natürlich aufgrund der jahrelangen Anpassung durchs Barfußgehen, haben sie einfach eine viel ausgeprägtere Fußmuskulatur. Mhm. Das ist, ich sag mal, wir Europäer, wir stecken unsere Schuhe seit Geburt in Schuhe. Deshalb ist die Fußmuskulatur halt einfach nicht so ausgeprägt wie bei Afrikanern. Und das sind halt alles so kleine Faktoren, die denen einfach zusätzlich helfen, dass sie halt einfach besser sind. Also ja, so einfach auch ein Stück weit Genetik, aber auch einfach ihre Lebenskultur. Die stehen halt einfach auf, da ist Laufen alles. Es ist Laufen, ist halt für die ja die einzige Chance aus dem normalen Leben als Bauer oder als ja Mensch in Afrika auszubrechen. Deshalb, ich bin natürlich in E10, das ist natürlich wirklich der Ort, wo das Laufen der größte Tourismusfaktor ist, also da kommen ja wirklich mittlerweile so viele Europäer und Leute aus der ganzen Welt hin, ist natürlich ein bisschen verzerrt, das Bild. Also ich kann jetzt ja nicht von ganz Kenia oder ganz Afrika reden.
Das ist ja der Hotspot quasi, da wollen alle hin und wollen sich Tipps holen und so weiter und so fort.
Ne? Da kommen auch alle Afrikaner, die irgendwie die Chance haben, wirklich auch gut zu sein, die kommen dort hoch. Also auch aus Uganda oder auch aus Äthiopien habe ich da schon Leute getroffen, die dann dort trainieren und sich diesen großen Gruppen anschließen. Und die haben halt einfach nur diese eine Chance, aus dem, sage ich mal, normalen Leben auszubrechen. Das ist ja nun ein ganz anderes Ding als für uns. Also ich sag mal, das ist natürlich auch ein anderer Anreiz. Ja, und auch die Preisgelder haben natürlich einen anderen Wert. Also wenn die in Europa einen Marathon gewinnen, natürlich ist die Chance aufs richtig große Geld für die natürlich auch ziemlich gering, gemessen an den Leuten, die da halt dann wirklich trainieren. Aber wenn die beispielsweise 1000 Euro verdienen, dann können die für 1000 Euro ihre ganze Familie, so ungefähr sprechen wir mal von der vierköpfigen Familie, länger als ein Jahr damit über Wasser halten. Also ja, man sagt, der Durchschnittskenianer hat 700 Euro Jahreseinkommen verdient. Ja. Und dann sind natürlich 1000 Euro, die er dann bei einem Stadtmarathon oder bei einem anderen Citylauf verdient, sind natürlich deutlich mehr wert als für mich, der allein schon, wahrscheinlich schon die Hälfte im Monat an Miete bezahlt. Ja. Das ist halt einfach ein anderer Anreiz. Und ja, die haben da eine ganz andere Philosophie. Die stehen wirklich morgens vorm Sonnenaufgang auf, treffen sich an der Straße quasi mit Sonnenaufgang und dann wird dort losgelaufen. Da gibt einer die Richtung vor und einer hat auch eine einen Plan, was das Training angeht, aber die meisten laufen dann einfach hinterher. Es haben zwar auch alle Uhren, also es wird auch immer fleißig drauf rumgedrückt, aber ob das wirklich, ob die wirklich wissen, was sie da tun, das wage ich bei den meisten zu bezweifeln. Hm. Und die laufen dann einmal am Tag grundlegend sehr, sehr schnell. Und die zweite Einheit am Nachmittag laufen sie langsamer, also da kann man fast nebenher gehen. Das ist halt einfach eine andere Philosophie. In Deutschland oder in Europa ist es halt so, wir machen halt zwei Einheiten auf mittlerem Niveau, aber nachmittags wird nicht so, gegammelt wie die. Da wird halt immer noch verhältnismäßig intensiv trainiert. Ist halt immer ganz lustig zu sehen. Ich sage immer, am Vormittag würde kein Afrikaner den Weißen vorweglassen. Also da, ja. der Musungu, das ist das, der Begriff für den anders aussehenden, also anders seienden Menschen dort in Kenia. Ja. Der Musungu würde nie am Vormittag in die erste Reihe beim Dauerlauf gelassen werden oder beim Tempolauf. Aber am Nachmittag sind die Musungus definitiv die schnelleren, weil da laufen die Afrikaner nur noch ganz, ganz langsam.
Ja.
Aber es ist wirklich sehr interessant und es ist halt auch echt der große Unterschied zwischen Europäern und den Afrikanern ist natürlich, klar, die lassen ihre Uhren, nehmen sie mit, aber denen ist halt die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind denen halt eigentlich relativ egal. Was aber der große Unterschied gerade in I10 ist, in Deutschland oder in Europa, wir versuchen immer möglichst flach zu laufen, damit wir unsere Geschwindigkeiten, unsere Kilometerschnitte einhalten können und damit wir das Training auch genau so gestalten können, wie der Trainer es vorgibt. Und in Afrika oder gerade speziell da oben ist es so profiliert, das heißt, es geht nur hoch oder runter. Hm. Man kann im Prinzip nur im Stadion geradeaus laufen.
Ja.
Es gibt nur ansonsten nur Berge und das ist halt einfach diese Gewöhnung daran und die Anpassung und auch das Training, was das bringt, das kann man halt einfach in Europa nicht nachstellen. Also es gibt viele Leute, die auch da hochgegangen sind. Es gibt zum Beispiel einen Norweger, der ist mein Jahrgang, ist auch darum bewegt. Moen, der lebt auch dort für 3 Monate und der hat selbst, mit dem habe ich mich dort auch schon selbst länger unterhalten und der hat mir dann auch gesagt, und das ist wirklich so, letzten Endes ist auch die Anpassung und auch vielleicht das Talent der Afrikaner ist natürlich höher, aber die Anpassung an die Höhe ist das eine, aber die Anpassung an das Profil, das heißt das Hoch- und Runterlaufen, das passiert nicht innerhalb von 2 oder 3 oder 4 Wochen, die Europäer dorthin kommen, dort zu trainieren. Da muss man schon mindestens 3 Monate im Stück jeden Tag da hoch- und runterlaufen, damit der Körper sich einfach an diese Gegebenheiten anpasst. Und
es ist ja eine andere Belastung, ne? Es ist eine andere Belastung.
Die laufen da berghoch, wie ich es nicht bergab könnte. Also das ist halt einfach verrückt zu sehen. Und die leben halt natürlich einfach schon ihr ganzes Leben dort und sind halt, die haben nie die Möglichkeit gehabt, mit dem Schulbus zur Schule zu fahren. Die sind halt immer gelaufen. Und das macht halt einfach einen riesigen Unterschied. Also das ist halt der größte Faktor für mich, ist gar nicht unbedingt immer nur die genetische Voraussetzung oder auch dieser Höheneffekt, den die haben, weil sie schon ihr ganzes Leben in der Höhe leben. Für mich ist mit eigentlich der größte Faktor einfach die Anpassung an dieses Hoch- und Runterlaufen.
Ja, aber es auch wenn du dein Training so logischerweise hier in Europa anders gestaltest, konntest du trotzdem dort was mitnehmen. Also sei es eben die Eindrücke, wie machen die das oder wie macht die Weltspitze das? Oder eben auch vielleicht gewisse Details, ja, für deine Trainingsgestaltung. Konntest du auch was mitnehmen dort?
Ja, na klar, also es ist halt einfach auch total inspirierend. Also so diese Gruppen, also es ist halt wirklich ein Laufen-Mecker. Also man sieht da halt auch Weltmeister, Olympiasieger und da laufen wirklich alle und da wird halt denjenigen ist es auch egal, wenn man da als Weißer fällt man immer noch auf, aber es ist egal, wer du bist, wie schnell du bist, sind alle willkommen und alle werden auch mitgenommen und das ist halt so ein Ding, da wird kein Unterschied gemacht zwischen dem, ich sag mal, Hobbysportler oder für mich als Weißer Leistungssportler, da können halt alle hinkommen, da wird jeder freundlich begrüßt und da kommt auch der Weltmeister oder Olympiasieger, kommt zu einem, gibt einem die Hand und stellt sich noch vor. Und dann meinte ich, muss man nicht oft sagen, ja, ich weiß schon, wer du bist. Ich meine, ich habe dich schon oft genug bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen laufen sehen.
Ja.
Aber das ist halt einfach eine coole Sache. So. Das ist halt anders als im, sag ich mal, bei uns ist so, der Hobbysportler macht so ein bisschen so sein Ding und dann der Leistungssportler, weil es halt einfach nicht so kompatibel ist. Aber da habe ich das Gefühl, das ist einfach ein viel, viel größeres Miteinander.
Ja, schön. Das ist ja auch eine schöne Komponente. Hast du da auch, weil du gerade sagtest, den Eliud Kipchoge getroffen? Der ist ja Weltrekordler, oder das den nicht?
Ich hab ihn leider nicht getroffen. Der trainiert zum Beispiel nicht direkt in Iten, sondern in einem anderen Dorf. Aha. In dem hat er sein Camp und seine Trainingsgruppe. Meine Trainingspartner sind mal zum Cross nach Eldoret gefahren und dort war er Zuschauer und hat dazu geguckt. Die haben sogar Bilder mit ihm gemacht und haben ihn auch dort dann persönlich mal getroffen. Ist mir leider noch nicht vergönnt.
Na, kommt vielleicht noch. Bei irgendeinem Marathon.
Ja. Ist aber wirklich geil, weil wenn man in Eldoret landet, dann fährt man vom Flughafengelände runter und dann ist genau gegenüber der Ausfahrt ist ein riesiges Plakat, wo der Kipchoge, Eliud Kipchoge einfach einerseits gefeiert wird und andererseits steht unten drunter, willkommen zum Home of Champions und Weltrekordlerstadt und also das ist halt einfach super geil. Dann habe ich das Erste, was man macht, wenn man da runterfährt, man hält erstmal direkt wieder an und macht mal ein Foto von dem riesigen Plakat.
Ja,
richtig. Und hoffentlich treffe ich ihn nochmal irgendwo.
Ja, super. Nur nochmal am Rande, was hältst du von seinem Weltrekordversuch? Ich meine, es ist natürlich auch viel Marketing dabei, aber klar, er könnte vielleicht der erste Mensch der Erde sein, der unter 2 Stunden rennt, den Marathon.
Ja, also ist super, super interessant. Es gab ja schon den ersten Versuch,
ja.
Wo er dann 2 Stunden und 25 Sekunden gelaufen ist. Habe ich mir auch schon mehrfach dann das Video, was 3 Stunden geht, bei YouTube angeschaut. Super, super interessant und auch, das ist halt verdammt krass, was da für eine Technologie dahinter steckt. Also es ist ja nicht nur, ich sag mal, im Vordergrund sollte natürlich immer noch der Mensch stehen. Also er als Person, also er mit seinem Körper, der das irgendwie bewerkstelligen muss, ja. Aber auch das Ganze drumherum, also was da für Spuren produziert werden, wie viele Tests dort gemacht wurden oder werden, wie sie jetzt auch sich wieder für die Strecke entschieden haben. Das Ganze wird sich ja über 3 Wochenenden erstrecken und die werden halt 3 Wochen lang mit Meteorologen einfach versuchen, den besten Tag rauszufiltern oder rauszufinden. Und wenn es am ersten Wochenende zu schlechtes Wetter ist, dann wird es halt einfach auf das nächste Wochenende verschoben werden.
Ja.
Also das ist verdammt interessant, was da halt im Hintergrund drumherum halt auch so abläuft. Und ich bin echt gespannt, was da passiert. Ist natürlich, ich meine, ich muss meine Reha machen. Ich habe jetzt nicht Zeit, mich 3 Wochen in Wien aufzuhalten. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, super gerne auch dahin fahren und mir das Ganze mal live anschauen, weil es wird dann echt wieder ein riesiges Spektakel, auch mit den Tempomachern, die drumherum laufen und in welcher Form, also so in der Raute, damit er von vorne, von hinten und von den Seiten jeweils windgeschützt ist. Und dann geht es auch darum, dass er mit Leuten läuft, die in seinem selben Laufrhythmus laufen, weil es ist wissenschaftlich schon nachgewiesen, dass wenn jemand im Gleichschritt läuft, neben einem, das verringert die Herzfrequenz. Also da gibt's halt echt so viele Faktoren. Wahnsinn. Und ja. Ich bin natürlich auch ein Lauf-Nerd und bin nicht nur jeden Tag beim Training beschäftigt, sondern belese mich auch drumherum viel. Es wird super interessant. Also wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würde ich mich dann im Oktober 3 Wochen nach Wien begeben. Genau. Aber das wird mir wahrscheinlich nicht schicken.
Aber man kann sich ja dann die Übertragung beziehungsweise dann die Aufzeichnung, je nachdem, auch nochmal in Ruhe alles anschauen dann, ne, denke ich.
Ich werde es wieder machen, ja.
Gut, Tom, wir kommen langsam, wir haben jetzt ja, eine gute Stunde auch schon wieder geschnackt, kommen wir langsam zum Schluss. Sag mal, wie sehen jetzt deine Planungen aus? Also Ende August jetzt die OP, dann logischerweise Reha. Klar, die große Frage steht im Raum, ist dadurch Tokio jetzt, wie weit ist Tokio gefährdet oder siehst du es vielleicht gar nicht so problematisch? Und ganz wichtig, was musst du denn erbringen an Normen, an Leistungen im kommenden Jahr, um in Tokio dann doch dabei zu sein?
Na, meine OP steht jetzt erstmal im Vordergrund und Ja. Ich habe einen Kumpel, der hat sich vor 8 Wochen auch am selben Fuß, also an derselben Sache operieren lassen. Der hat halt einen ganz guten Vorlauf und ich kann dementsprechend immer ganz gut sehen, was der für Fortschritte macht. Natürlich ist nicht jeder Körper gleich, aber der ist gerade auf einem ziemlich guten Weg und hat ein ziemlich gutes Gefühl. Und mein Arzt hat auch prognostiziert, dass ich nach 12 Wochen wieder mit leichtem Lauftraining, Joggen anfangen kann. Also schauen wir mal, ich bin da sehr, sehr vorsichtig und ich habe mir auch gesagt, ich will da mir selbst keinen Zeitdruck aufbauen. Aber ja, ich hoffe eigentlich, dass ich zu Weihnachten wieder normal laufen kann. Das sind dann 4 Monate, die ich dann bis dahin verbracht habe.
Ja.
Und dann geht's voraussichtlich im Januar wieder nach Kenia, weil ich habe die letzten 2 Jahre so gemacht und würde auch wieder das im Januar nach Kenia fahren, um dann voraussichtlich im April sind wieder deutsche Meisterschaften, jetzt nächstes Jahr nicht mehr in Düsseldorf, sondern in Hannover, kommt mir ganz gelegen, weil in Hannover war ich die letzten 2 Jahre ja auch schon,
ja.
Nur beim Halbmarathon und nicht beim Marathon. Da sind dann die deutschen Meisterschaften und da würde ich dann voraussichtlich an den Start gehen, weil für den deutschen Meistertitel auch im nächsten Jahr gibt es Bonuspunkte und es wird eine Weltrangliste erstellt.
Aha.
Und diese Weltrangliste besteht einerseits aus den Zeiten, diese werden den erlaufenden Zeiten, diese werden in eine Punktzahl umgerechnet. Und dann gibt es für besondere Platzierungen bei besonderen Rennen, die Deutsche Meisterschaften oder meinetwegen der Berlin-Marathon oder Düsseldorf,
hochkarätige Marathons.
Genau. Weltweit gibt es bestimmte Punktzahlen, die man noch bekommt für eine gewisse Platzierung. Und aus diesen 2 Punkten, also Zahlen, entwickelt sich dann einfach eine Gesamtpunktzahl. Und damit wird eine Weltrangliste erstellt. Aber dazu kommt, es gehen 2 Marathons in die Wertung ein. Das heißt, es wird der Querschnitt aus 2 Marathonleistungen plus dieser Bonuspunkte für Platzierung und Zeit.
Ja.
Wird daraus der Mittelwert gebildet und daraus wird nächstes Jahr im Mai, Ende Mai, Anfang Mai ist Qualifikationszeitraum Ende. Wird daraus eine Weltrangliste erstellt und die besten 80 der Welt werden eingeladen.
Ah.
Das ist der Weg, den ich für mich für möglich halte, ist wirklich über diese sogenannte Weltrangliste reinkommen. Der einfachere Weg ist einfach unter 2:11:30 laufen. Das wäre dann die direkte Qualifikation. Vorausgesetzt, man ist in der Nation, das heißt jetzt für mich speziell Deutschland, einer der 3 schnellsten Deutschen. Also es waren pro Nation dürfen nur 3 Leute, das ist ja schon immer so, 3 Leute pro Nation dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Ah, okay, verstehe.
Das heißt, ich muss erstmal im nächsten Jahr zu den besten 3 Deutschen gehören und dann muss ich darauf hoffen, dass es international, also weltweit gesehen, nur 76 Leute schneller sind als ich, beziehungsweise eine bessere Punktzahl haben, um noch einen Platz, weil letzten Endes diese 80 Plätze, die sind international. Das heißt, es kann auch sein, dass nur ein Deutscher, wenn es nur ein Deutscher schafft, unter die Top 80 zu kommen der Welt, dann wird auch nur ein Deutscher starten dürfen.
Verstehe. Ja, ja.
Sau kompliziert, sau schwierig. Und dazu kommt, die Startplätze im Vergleich zu Rio wurden einfach halbiert. Also in Rio durften noch 160 Leute an den Start gehen. Aber aufgrund dessen, dass zusätzlich ja immer neue Sportarten auch aufgenommen werden bei den Olympischen Spielen, können Sie ja die Gesamtteilnehmerzahl an den Olympischen Spielen können Sie ja nicht endlos nach oben schrauben. Deshalb wurde halt einfach geguckt, wo kann man Plätze reduzieren oder einsparen. Und da hat es dieses Jahr oder vom letzten Mal zu diesem Mal den Marathon getroffen und sie haben einfach die Startplätze halbiert. Also wenn ich in in Rio hätte laufen wollen, dann hätte ich jetzt schon die direkte Qualifikation von 2:14:00, wie es damals war, hätte ich jetzt schon eingesackt. Und ich wäre wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch unter den Top 160 der Welt. Das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft. Aber da es jetzt nur noch 80 Plätze sind, ist es natürlich viel, viel schwerer. Mein Vorteil ist jetzt aber noch, da kommt noch der Vorteil der Europameisterschaft dazu. Die letzte kontinentale Meisterschaft zählt auch schon
mit Punkten.
Diese Punktewertung.
Ja.
Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Marathons mit Punkten, die im Weltvergleich gar nicht so schlecht dastehen, absolviert. Das hat aber noch kein anderer Deutscher hat schon zwei Marathons, die in diese Wertung reinzählen, weil offizieller Start für den Qualifikationszeitraum ist eigentlich der 1.1.2019. Mhm. Wie gesagt, die letzte EM zählt noch dazu, aber da ist ja bisher bin nur ich, weil Philipp Barth auch zwei Marathons gelaufen, aber beide nicht so schnell. Das heißt, ich habe in Deutschland bisher auf jeden Fall noch die Nase vorn, was die Qualifikation angeht. Ja. Das wird sich jetzt im Herbst voraussichtlich ändern. Also nicht, ich hoffe natürlich eigentlich nicht, aber Arne Gabius wird einen Herbstmarathon laufen und auch mein Trainingspartner Henrik Pfeiffer wird einen Marathon laufen. Und dann werden halt einfach die Karten, sage ich mal, wieder neu gemischt. Ja. Und dann muss ich nächstes Jahr schauen, dass ich mich im direkten Duell vielleicht in Hannover oder wenn die da nicht starten, aber ich starte, dann wiederum eine gute Zeit hinzulegen und versuchen, so viele Bonuspunkte wie möglich einzusammeln, um mich halt erstmal national gegen die nationalen Konkurrenten durchzusetzen, um dann auch auf das internationale Tableau zu schauen, um da dann mich der Konkurrenz zu stellen und zu schauen. Es kann auch sein, dass drei Deutsche letzten Endes eine super Zeit laufen oder eine gute Punktzahl in Summe sammeln, aber dann trotzdem nicht unter die Top 80 der Welt schaffen. Das heißt, dann würde gar kein Deutscher fahren.
Also ist ein hochkompliziertes Prozedere, erinnert mich auch ein bisschen mit den Punkten an das Kona-Ranking bei den Triathleten, für Hawaii, und da spielen ja so viele Aspekte eine Rolle. Ja, wie schneidet die internationale Konkurrenz ab? Verletzt sich vielleicht noch jemand, fällt raus aus dem Ranking, der vorher vielleicht gut dabei war? Rückt man dann vielleicht später noch nach? Ist vielleicht die Nummer 82 oder Nummer 85 und rückt dann später nach, weil andere rausfallen aus Krankheitsgründen? Also hochkompliziert, und man kann ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dann ist es vergleichsweise wirklich schwieriger geworden, einfach bei Olympia dabei zu sein, weil das Teilnehmerfeld schlicht und ergreifend halbiert wurde, ne?
Genau. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade. Natürlich ist es natürlich jetzt eine persönliche Meinung, weil ich auch der Marathonläufer bin und davon dann direkt betroffen bin. Aber dieses World Ranking und dieses Einladen hat letzten Endes ja eigentlich, ist ein bisschen widersprüchlich zum eigentlichen olympischen Gedanke, dabei zu sein ist alles. Ja. Ist halt echt schade. Also letzten Endes werden halt einfach Leute eingeladen und man kann sich nicht mehr direkt quasi, also man kann schon, aber ich sag mal eine 2:11:30 laufen nicht mehr viele international, also auch aus kleineren Ländern, abgesehen von Afrika.
Das wird schwer.
Für solche Leute dann einfach noch viel schwerer, ne? Also das ist halt echt schade, dass das so die Entwicklung ist, aber das ist ja nicht nur dort so, das ist ja eigentlich überall so. Also es wird immer elitärer und immer einfach so spezieller.
Leider. Auch wenn das jetzt ewig weit weg ist, aber wäre es dann für dich auch noch eine Option? Ich meine, du hast vorhin von den erfahrenen, von den reifen Läufern gesprochen. Du bist jetzt 27. Wäre das eine Option, dann auch in Paris 2024 da nochmal einen Versuch sozusagen zu starten? Sollte es jetzt nicht klappen, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber sozusagen das dann auch noch weiter zu betreiben, oder sagst du dann, naja, man ist dann 31, das ist dann schon ein bisschen spät. Wobei, wenn ich mir einen Arne Gabius angucke, die packen das ja auch noch.
Ja, also bis 2024 reicht meine Planung ehrlich gesagt noch nicht. Also daran habe ich noch nicht so viele Gedanken verschwendet. Was für mich vielleicht noch auch ein Anreiz wäre, auch noch weiterzumachen,
steht aber auch noch aus. München hat sich für 2022 ja wieder für die diese European Games beworben. Ja. Also das, was letztes Jahr ja in Glasgow und Berlin sich abgespielt hat, soll 2022 voraussichtlich in München stattfinden. Die müssen sich natürlich auch noch erstmal da durchsetzen. Aber das wäre natürlich geil, also auch nochmal solche wieder dann eine Europameisterschaft auch im eigenen Land zu erleben in München. Wäre natürlich auch nochmal ein Anreiz. Ist aber auch noch nicht ganz, steht alles auch noch nicht ganz fest. Deshalb ja, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also irgendwann muss ich sagen, oder möchte ich auch wieder mal nach Mecklenburg zurück. Also ich sag mal, solange wie ich Sport mache, ist es wahrscheinlich nicht, wird es nicht daran sein, dass ich wieder meinen dauerhaften Wohnsitz in Mecklenburg finden werde. Aber ja, mein Herz hängt schon ziemlich an Mecklenburg und auch an Rostock und auch am Strand und an den Menschen dort. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich das noch so lange durchhalte, beziehungsweise irgendwann ist halt auch der Punkt erreicht, in dem man dann sagen muss, irgendwann möchte ich auch noch beruflich vorankommen. Innerhalb der Polizei habe ich den geringsten Dienstgrad, also ich bin jetzt Polizeimeister und solange wie ich Sport mache, ist es natürlich schwierig, mich innerhalb der Polizei auch zu beweisen und da auch ein Stück weit weiterzukommen. Und ich möchte auch, würde auch gerne noch Kommissar werden, das heißt auch einen höheren Dienstgrad, also die nicht höhere Sparte erreichen. Und je länger ich Sport mache, desto schwieriger wird es halt einfach, weil einerseits werde ich dann immer älter sein und andererseits sind meine polizeilichen Erfahrungen gehen ja auch dann dementsprechend einfach gern neu, weil ich
aber das ist
arbeite halt wenig bis gar nicht.
Total vernünftig, so zu denken und da einfach auch beruflich sich eine Perspektive offen zu lassen. Und ich habe ja auch gelesen, dass du jetzt auch nochmal so ganz nebenbei deinen Trainerschein, deine ersten Trainerlizenzen erworben hast. Da könnte man ja auch später vielleicht mal hier natürlich bei uns, ne, in Rostock, als Trainer arbeiten. Das sind ja auch alles so Dinge vielleicht. Aber das finde ich ja auch gut und vernünftig, dass du da auch weiterdenkst, ne?
Genau, also daran hängt auch mein Herz, immer noch ein bisschen auch den Sport noch ein bisschen weiter voranzubringen. Vielleicht ergibt sich ja auch innerhalb der Polizei mal, sag ich mal, die Chance, nachdem ich mich auch als Polizist bewiesen habe, dann trotzdem, sag ich mal, innerhalb der Polizei was in Richtung Sport machen zu können. Aber das ist halt noch ganz weit weg und da kann ich natürlich auch noch nicht. Sind alles so kleine Wunschträume, die ich habe, aber das ist natürlich noch, ja, wie gesagt, weit weg. Und dann schauen wir mal. Erstmal konzentriere ich mich auf das, was ich vor der Nase habe und das ist jetzt erstmal eine OP und hoffentlich nächstes Jahr dann die Vorbereitung oder die Qualifikation für die Olympischen Spiele und alles, was danach kommt, gucke ich dann.
Wunderbar, Tom. Vielen Dank für die interessanten Einblicke hier beim Podcast Wellenrauschen. Alles Gute für dich, Tom, für die OP und für die weiteren Wettkämpfe und den großen Traum von Olympia.
Vielen Dank.
Der Podcast mit Marathonläufer Tom Gröschel ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Bis dahin, euer Olli Kramer.